Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft ist eine etwas ernste Botschaft heute Morgen. Und zwar heißt die, zwei Arten Zorn, zwei Arten von Gnade. Okay, es gibt im Alten Testament vor allem das aktive Gericht und den aktiven Zorn Gottes. Zum Beispiel die Sintflut. Ein paar Kapitel später, Sodom und Gomorra. Die Gerechten sind wieder gerettet worden. Lot und seine beiden Töchter, das waren die einzigen. Wer hat Feuer fallen lassen? Es steht ausdrücklich, Feuer fiel vom Herrn aus dem Himmel. Die Plagen Ägyptens. Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Pharao sagt, nein. Dann sagt Gott, okay, gut. Du hast Ströme von Blut fließen lassen. Jetzt mache ich deine Ströme zu Blut. Und das Wasser Ägyptens wurde zu Blut. Das hat ihn nicht zur Besinnung gebracht, bis dann die 10 Plagen kamen. Ihr wisst es, 10 Plagen. Bis zum Schluss der Erstgeborene gestorben ist. Der Thronerbe. Und nicht nur bei ihm, sondern im ganzen Land. Furchtbar, das war ein Gericht Gottes. Gott macht solche Sachen manchmal. Okay, Gott hat auch diese Seite. Gott ist gnädig und barmherzig. Und heute ist der Tag des Heils. Ich komme gleich noch drauf. Aber wir halten es mal im Hinterkopf. Es gibt es, Gott macht sowas. Aber jetzt eine Schriftstelle aus 2. Chronik. Haltet euch fest, okay? Es ist zunächst ungemütlich, bis es besser wird. 2. Chronik, Kapitel 15. In einer schwierigen Zeit des Königs Asa kam ein Prophet und hat geredet und er hat interessante Sachen gesagt. Wir gehen natürlich nicht auf alles ein, denn ich habe noch viel vor. Aber er sagt hier Folgendes. König, wenn ihr den Herrn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Und ich sage da mal, wenn du Gott verlässt, wird er auch dich verlassen. Da wären wir dann schon beim passiven Zorn, der ist im Neuen Testament vor allem vorherrschend. Aber soweit sind wir noch nicht. Seid ihr noch dabei? Vers 3. In jener Zeit war Israel viele Tage ohne wahren Gott und ohne lehrenden Priester. Und ohne Gesetz. Also man ist nicht mehr in die Kirche gegangen. Man hat keine vernünftigen Predigten mehr gehört, vielleicht weil es auch keine mehr gab. Es gab nur noch politisches Gewäsch oder sozialpolitisches Gewäsch von der Kanzel, aber nicht mehr das Wort Gottes aus der Bibel. Das ist ein Problem. Denn menschliche Worte haben nicht dieselbe Kraft wie das Wort Gottes. Das Leben verändert und das Leben besser macht und den Segen herunterbringt vom Himmel auf die Erde. Also schwierig. Also ohne Priester, ohne vernünftige Predigten und ohne Gesetz. Das bedeutet, die Richter Israels waren korrupt. Das Justizwesen war vollkommen durch den Wind. Konntest du vergessen. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und sie suchten ihn und er ließ sich von ihnen finden. Hat man das gehört? Er ließ sich von ihnen finden. Und jetzt pass auf, jetzt kommt's. In jenen Zeiten war kein Friede für den Ausgehenden und für den Eingehenden, sondern jegliche Unruhe kam über alle Bewohner der Länder. Und es stieß sich Nation an Nation, Stadt an Stadt, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Also du hast ein Problem, wenn Gott sich dir in den Weg stellt. Und wenn es hier steht, dass sie sich kaum aus dem Haus getraut haben vor Angst vor dem, was auf der Straße passiert. Und wenn es dann weiter heißt, dass die Nationen aneinander gestoßen sind, in anderen Worten, da hat es Grenzscharmützel gegeben. Und die eine Stadt stößt sich an der anderen. Ja, es gibt Fäden, es gibt Gewalt zwischen diesen Städten. Normalerweise würde man sagen, ja, da ist der Teufel drin. Das macht der Teufel. Aber wisst ihr, was hier steht? Hier steht, der Herr plagte sie mit jeglicher Bedrängnis. Sag mal, weißt du, dem Teufel kannst du bedrohen, dem kannst du widerstehen, aber Gott nicht. Da hilft nur eines. Wenn du einen neuen Anfang brauchst und eine Umkehr willst, wenn es dir nicht mehr passt, dass die Straßen unsicher werden, dass Goliath durch deine Straßen marschiert, wenn du das nicht mehr möchtest, dass bürgerkriegsähnliche Zustände, die in anderen Ländern herrschen, auch zu uns rüberschwappen. Wenn du das nicht möchtest, dann mach's wie Israel seinerzeit und wende dich dem Herrn zu. Okay? Geh vor Gott und sag, vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben und mach das neu. Hilf uns. Denn wenn sich eine kritische Masse an Christen bekehrt, dann wird's wieder besser. Ihr aber, die Gläubigen im Land, seid stark und lasst eure Hände nicht erschlaffen, denn es gibt Lohn für euer Tun. Wenn du Gott nachfolgst, auch wenn es nicht so bequem ist, dann gibt's Lohn für dieses dein Tun in Form von Segen. Amen. Also ich finde das gut. Es ist beunruhigend einerseits. Andererseits, es gibt eine Möglichkeit zur Umkehr und zur Änderung. Man muss sie nur ergreifen. Sag mal mit mir, es gibt keine politische Lösung für ein geistliches Problem. Im Neuen Testament, ihr Lieben, ist das Gericht Gottes, ist der Zorn Gottes eher passiv. Okay? Zum Beispiel im Römerbrief, Römer Kapitel 1, Vers 18, ich schlage das mal auf, da tritt uns der passive Zorn Gottes unter die Augen. Im Alten Testament hat Gott aktiv gerichtet, Sintflut und so weiter und so fort. Im Neuen Testament reagiert er anders. Im Neuen Testament zieht er sich zurück. Da richtet er nicht mehr und lässt die Welt untergehen, sondern er geht einfach weg von der Welt und zieht sich zurück. Er zieht sich zurück. Pass auf. Römer Kapitel 1, Vers 18. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also Gottes Zorn wird geoffenbart vom Himmel her. Wie das funktioniert, haben wir im Alten Testament gesehen. Aber wir sind hier im Neuen Testament. Wie wird jetzt der Zorn Gottes aus dem Himmel her, vom Himmel her geoffenbart? Wir überspringen jetzt viele Verse und gehen zu Vers, jetzt Vers 24. Darum, weil sie sich von ihm weggewendet haben, hat Gott sie dahin gegeben. Schau, er macht nicht mehr den Himmel auf und schickt Wasser, sondern er gibt sie einfach dahin. In was? In die Gelüste ihres Herzens. In anderen Worten, ihre Triebe kriegen die Oberhand. Sie wollen sich nicht selber beherrschen. Sie wollen tun, was sie tun wollen. Und Gott zieht sich einfach zurück und sagt, ja, dann macht. In den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden. Hat also was mit Sexualität zu tun. Und so weiter und so fort. Jetzt Vers 26. Also was hat Gott gemacht bisher? Er hat sie da hingegeben. Und jetzt macht er in Vers 26 wieder dasselbe. Deswegen hat Gott sie da hingegeben in schändliche Leidenschaften. Als sie den natürlichen Begierden aus dem Vers 24, die werden in Vers 26 zu schändlichen Leidenschaften. In anderen Worten, das ist Lust. Und die Lust ist dann zu einer hässlichen Lust geworden, zu einer wirklich perversen Lust. Okay? Und Gott, er hat sie da hingegeben in schändliche Leidenschaften. Er hat sich einfach zurückgezogen. Ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Ebenso aber die Männer und so weiter. Also, er hat sie dahin gegeben. Er lässt sie einfach machen. Er richtet es nicht, er zieht sich einfach zurück. Okay? Und jetzt Vers 28 noch. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Jetzt haben wir es mit einem verworfenen Sinn zu tun. Jetzt sind es nicht mehr nur die Gefühle, die Begierden, die sich dann eben zu Lust steigern, die nicht mehr befriedigt werden kann. Jetzt ist es ein verworfener Sinn. Jetzt wird das Ganze zu einer Ideologie. Jetzt können sie aus diesem Gefängnis, aus diesem inneren Gefängnis, aus dieser Denkungsart nicht mehr raus. Bisher waren es Gefühle, jetzt hat es alles was mit Denken zu tun. Siehst du das? Bisher waren es Triebe und jetzt plötzlich ist es ein Denken, das dieses Verhalten rechtfertigt und entschuldigt und propagiert. Was ist das Ende? Jo, also Folgendes passiert dann. Sie tun dann, was sich nicht geziemt und sie sind erfüllt. Und jetzt pass auf, wie diese Gesellschaft aussieht. Mit aller Ungerechtigkeit, mit Bosheit, mit Habsucht, mit Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Sie sind Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, hochmütige Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, ohne natürliche Liebe, das heißt ohne Familienliebe. Vater mag die Kinder nicht mehr, Kinder mögen den Vater nicht mehr, Mann mag die Frau nicht mehr. Ohne natürliche Liebe. Unbarmherzige, obwohl sie Gottes Rechtsforderung anerkennen, dass die solches tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Sie wissen genau, dass das nicht richtig ist, dass es Falsches und Böse ist. Aber sie bleiben trotzdem dabei. Ihnen ist es egal. Ihnen ist es einfach egal. Basta. Und was passiert dann? Ein Untergang passiert dann. Es passiert etwas nicht Gutes. Gericht kommt. Nicht so, dass Gott diese Leute dann massakriert, die massakrieren sich gegenseitig. In diesen Gruppen herrscht eine ziemliche Tendenz zur Gewalt. Okay? Und alle diese Bewegungen, sag ich jetzt mal, die eine Neigung zur Gewalt haben oder zur Radikalität und Unbarmherzigkeit, die schaukeln sich so sehr hoch, dass es in Terror ausartet und dann etwas gemacht werden muss. Vom Staat, von der Polizei, von der Gesellschaft, da gibt es dann eine Gegenbewegung. Okay, das ist alles sehr interessant, aber ich habe ja noch einen zweiten Teil meiner Botschaft. Es gibt nämlich auch zwei Arten von Gnade. Bis jetzt haben wir zwei Arten von Zorn kennengelernt. Einmal den aktiven Zorn, das Gericht Gottes, wenn er Feuer oder Wasser fallen lässt. Und den passiven Zorn, wenn er dich dir selber überlässt. Und mal ganz ehrlich, ich kenne mich selber genug, misstraue mir selber genug, dass ich nicht mit mir selber allein sein möchte. Okay, mit meinem Denken allzu sehr. Ich will Gott in meinem Leben haben, in meinem Denken haben, in meinen Emotionen haben. Denn sonst verzettel ich mich. Ich mache mir da nichts vor. Im Moment, okay, ist es unmöglich für mich, jemanden zu beklauen, Ehe zu brechen, diese Dinge. Es ist im Moment unmöglich. Warum? Weil ich einfach zu sehr mit zu viel Fahrt in der richtigen Richtung unterwegs bin. Ich will dem Herrn nachfolgen, verstehst du? Und die ganzen anderen Sachen, die interessieren mich nicht so sehr. Gut, aber wenn ich mein Denken ändern würde, die falschen Bilder anschauen würde, die falschen Leute hören würde, dann kann es sein, dass ich immer langsamer werde und in die falsche Richtung abbiege. Ich weiß es, ich bin Mensch, ich bin verführbar und du auch. Und je eher du das erkennst, desto besser ist es. Es ist gut für dich, wenn du Gott im Leben hast. Amen. Ganz, ganz wichtige Sache. Bekenn dich zu ihm, okay? Und sag ihm, dass du ihn brauchst. Du willst nicht, dass Gott dich dir selber überlässt in der Katastrophe. Braucht kein Mensch. Deswegen nimm die Gnade Gottes an, die er dir gibt. Es gibt zwei Arten von Gnade. Die aktive und alles sehen wir es mal anders. Die befreiende Gnade und die erhaltende Gnade. Es gibt befreiende Gnade, wenn sich sofort was tut. Okay? Befreiende Gnade. Gott sendet die Sintflut und dann sagt er ab in die Arche. Er macht den Deckel zu und dann hebt die Arche ab und ist gerettet, während alle anderen umkommen. Bewahrende Gnade. Okay? Das ist eine aktive Gnade, die Gottes Befreiung sofort kommen lässt. Wir mögen die, das haben wir am liebsten. Na, stell dir vor, du bist der einzige Christ in deiner Umgebung. Okay? Es gibt keinen anderen mehr. Obwohl du seit Jahr und Tag deiner Verwandtschaft, deinen Freunden predigst, keiner bekehrt sich. Und irgendwann kommt dann die große Inflation oder was auch immer und alle gehen pleite bis auf dich. Weil du mit dem Herrn gegangen bist. Das ist bewahrende Gnade, die ist gut. Oder stell dir vor, du bist ein braver Bürokrat und plötzlich kommt dein Abteilungsleiter oder dein Direktor an und sagt, ab heute unterwerfen wir uns dieser Ideologie, was auch immer, okay, diese Ideologie ist. Plötzlich kommt also der Direktor mit so einer Sache um die Ecke. Und dann sagst du natürlich, hey Chef, das können wir nicht machen, wir sind im Amtseid verpflichtet, wir müssen die Gesetze halten, wir können sie nicht einfach brechen. Und der Chef besteht aber darauf, nein, du musst nach meiner Pfeife tanzen. Und du sagst, nein, mache ich nicht. Stell dir vor, du wanderst dann in den Feuerofen, so wie Schadrach, Meshach und Abednego in Babylon seiner Zeit. Bist du bereit, für deine Überzeugungen ins Gefängnis zu gehen? In ein richtig herbes Gefängnis, wo es richtig feurig ist, wo es ungemütlich ist. Die kamen rein und so schnell, wie sie reinkamen, sind sie auch wieder rausgeflogen. Was ist passiert? Ein Engel Gottes ist ihnen in den Flammen begegnet. Ihr wisst, was passiert ist. Nebukadnezar hat diese Beamten ins Feuer werfen lassen. Sie sind aber nicht verbrannt. Stattdessen sind ihre Fesseln verbrannt. Und ein Engel ist mit ihnen umhergegangen, bis der König gesagt hat, kommt wieder raus und erzählt uns, was Sache ist. Sie kamen und konnten dann sagen, was Sache war. Uns ist geholfen worden. Und Nebukadnezar, der ist schwer, schwer ins Nachdenken gekommen. Manchmal musste er als braver Beamter bestimmte Härten aushalten. Aber in dem Fall war es befreiende Gnade. Rein ins Feuer, raus aus dem Feuer. Das haben wir gern, gell? So haben wir es gern, ne? Oder stell dir vor, du bist Malchus, du sollst einen verhaften. Du bist ein braver Polizist. Du magst Jesus eigentlich. Sehr sympathischer Prediger, du magst ihn. Aber jetzt sollst du ihn verhaften. Nö, was willst du machen? Befehl ist Befehl. Du gehst hin und plötzlich haut dir einer seiner Jünger sein Schwert über den Schädel und du duckst dich gerade noch und er erwischt dein Ohr statt deinen Scheitel. Und du sagst natürlich, oh, und es tut weh. Da kommt dieser Jesus, nimmt dein Ohr, putzt es ab und heilt dich. Das ist befreiende Gnade, spontane, sofortige Gnade. Unglück passiert, wumms, du bist befreit. Das haben wir am liebsten, Amen. Spontane, sofortige Heilung, kaum tut es uns weh, beten wir und es ist weg. Und wir sagen, oh yeah. Die meisten aber, wenn sowas passiert, viele, nicht alle, sagen dann, schaut, was für einen Glauben ich habe, anstatt zu sagen, oh danke Herr, dass du dich erbarmt hast. Das ist eine Gefahr. Das nur am Rande. Jesus, der den Sturm stillt. Sturm kommt, Jesus sagt, schweig, verstumme. Alles ist ruhig. Das ist prima. Nur habt ihr schon gemerkt, dass es nicht immer so geht? Gott hat noch eine andere Gnade für uns, die genauso wichtig ist. Und zwar ist es die erhaltende Gnade. Schau, das ist jetzt eigentlich der wichtigste Punkt. Erhaltende Gnade. Denn es ist eine Sache, wenn du in die Wüste hineingehst, dich hinlegst wie Elia und dann geweckt wirst und dann ist ein Engel da mit göttlicher Speise, Kuchen, Krug Wasser, du isst und trinkst, legst dich wieder hin, schläfst weiter. Befreiende Gnade, haben wir schon. Jetzt stell dir vor, der Geist Gottes, der treibt dich in die Wüste hinein und es gibt kein Wasser und kein Engel erscheint dir, der dir Brot gibt. Nichts dergleichen. Stattdessen fastest du 40 Tage wie Jesus. Hältst du das aus? Fängst du dann an zu zweifeln? Also ich bin ehrlich, ich würde mir denken, Herr, hast du mich wirklich hierher gebracht? Wozu bin ich jetzt in der Wüste? Ich bin jetzt erfüllt mit der Kraft, mit der messianischen Kraft, mit der Salbung des Heiligen Geistes. Die Menschheit wartet auf mich und du stellst mich aufs Abstellgleis. Herr, kann das sein? Ja. Bist du in der Lage, der Größte der Welt zu sein und trotzdem auf dem Abstellgleis Ruhe zu geben und Gott zu suchen in der Wüste? Jesus hat es geschafft. Und es war ja nicht nur so, dass er einfach nur gefastet hat, sondern er wurde ja auch noch versucht vom Versucher. Also erst hat er schon kein Glück und dann auch noch Pech. Na, stell dir das mal vor. Er hat es ausgehalten. Kannst du das aushalten, wenn jemand neben dir befördert wird? Du wirst scheinbar übergangen. Fällst du dann auseinander wie ein Koffer für 2,50 Euro? Oder sagst du dann, Herr, ich arbeite für dich und für niemanden anderen. Ich schaue auf dich, Herr, und du bist derjenige, der mich voranbringt und niemand anders. Jesus hat es ausgehalten. Er wurde bewahrt in diesen 40 Tagen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Nachdem der Versucher weg war, denn der geht irgendwann mal. Wenn du ihm widerstehst, geht er, flieht er von dir, er hält es nicht aus. Vor allem, wenn du es machst wie Jesus und mit dem Wort Gottes zu ihm sprichst. Zu ihm sagst, es steht geschrieben. Kennst du die Verheißungen Gottes so genau, dass du das auch sagen kannst? Es steht geschrieben. Teufel, du kommst hier mit einem Symptom, ich sag mal so, es steht geschrieben. Mein Gott wird all meiner Not begegnen, gemäß seinem Reichtum in Christus Jesus. Ich habe hier vielleicht ein leeres Konto, aber das ist eine Sache. Das Wort Gottes ist ein anderes. Eine andere Sache. Ja, ich bin ein Geber, ich unterstütze, also gilt mir die Verheißung, die Paulus seinen Unterstützern zugesprochen hat. Und auf diese Art und Weise, boom, betreibst du geistliche Kriegsführung und haust dem Feind eine drauf. Und er geht dann irgendwann, weil irgendwann hat er genug. Und dann heißt es, Engel traten herzu zu Jesus und dienten ihm. Wie dienst du einem hungrigen und durstigen Mann? Indem du ihm was zu essen gibst, wie seinerzeit im Elia auch. Naja, und er hat was zu essen bekommen. Zu einer anderen Situation stand dieser selbe Jesus vor einer hungrigen Volksmenge und hat gebetet, hat Brot und Wasser gesegnet und natürlich die Fische und hat die dann ausgeteilt. Da haben wir es wieder mit dieser befreienden Gnade. Kaum sind sie hungrig, antwortet der Herr schon. Es war bei Jesus selber ganz anders. Lass es mal einsinken. Okay, auf was will ich raus? Wenn der Herr von dir will, dass du 40 Tage in die Wüste gehst, wird er dir die innere Kraft geben, diese 40 Tage auszuhalten, und zwar gut auszuhalten. Aber du musst diese Aufgabe bejahen. Wenn du haderst mit dieser Aufgabe, dann wird es nichts. Dann hast du diese Gnade nicht und dann wirst du immer unzufrieden sein. Der Herr möchte das aber nicht, deswegen meine Botschaft heute Morgen. Wichtiger Punkt, vergiss es nicht. Eigentlich für uns jetzt hier ganz allgemein der wichtigste Punkt überhaupt. Erhaltende Gnade. als Jona vom Fisch verschlungen wurde, hat der ihn sofort wieder ausgespuckt? Ist er quasi sofort hingeschwommen ans Ufer, hat sich dort aufs Ufer geworfen und den Jona wieder ausgespuckt? Hat er nicht gemacht. 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Wer hätte es auch mal gern? Doch so viele. Ja. Wisst ihr aber, was mit ihm passiert ist? Erst hat er natürlich gejammert und dann hat er angefangen zu beten. Er hat eine Gottesoffenbarung bekommen. Er hat angefangen, Gott zu loben und zu preisen. Oh Herr, du bist noch nicht fertig mit mir. Es kann nicht sein, dass ich hier verdaut werde. Oh Herr, was du willst, mache ich. Willst du, dass ich nach Ninive gehe? Herr, ich gehe nach Ninive. Und er kriegt im Herzen die Bestätigung, ja, du wirst nach Ninive gehen. Und dann fängt er an, Gott zu loben. Oh Herr, ich werde noch im Vorhof des Tempels stehen und werde dich anbeten dort. Oh ja, oh Herr, bitte. Das singt er im Bauch des Fisches. Und dann kommt er raus. 3 Tage, 3 Nächte, Gnade im Bauch des Fisches. Wisst ihr, wer 3 Tage und 3 Nächte Gnade im Bauch der Erde hatte? Jesus, ganz genau. Jesus kam auch wieder raus. Vorher hat er Zuversicht getankt, hat sich nochmal mit Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung besprochen. Oh Mann, so hat Gott ihn vorbereitet. Wichtiger Punkt, und ich denke, ich muss jetzt wirklich zum Schluss kommen. Jesus in Gethsemane. Jesus erkennt, Gott hat eine Aufgabe für ihn, die ihm nicht wirklich gefällt. Er muss ans Kreuz, jetzt wo es weit ist, wo er bald sterben wird. Jetzt fühlt er ganz akut die Belastung dieser Aufgabe. So wie du vielleicht auch die Belastung deiner Aufgabe spürst, auf der Arbeit. Du empfindest vielleicht, Mann, hey, ich bemühe mich, aber ich bin nicht gut genug, ich brauche Gottes Hilfe. Oder als Mutter, Mann, ich bin nicht gut genug, was mache ich noch, ich brauche Gottes Hilfe. Oder als Mann oder als Frau oder wie auch immer. Du bist vielleicht in einer Situation, in der es so aussieht, als steht dir das Wasser bis zur Unterkante Oberlippe. Und du betest nicht mehr, du blubberst nur noch. Dann musst du es machen wie Jesus. Herr, Vater, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dann erspar mir das, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, diesen Kelch des Leidens. Wenn es den aber nicht gibt, sagt Jesus, nicht aber mein Wille geschehe, sondern der deine. Jesus betet 3-mal, weil er so belastet sich fühlt. Und es kommt einfach keine Erfrischung und es kommt keine Entlastung. Also geht er noch einmal ins Gebet, sag mal noch einmal. Er betet noch einmal und er sagt wieder, und es ist extrem wichtig, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn es unbedingt sein muss, dass ich jetzt die Mutter dieser Kinder sein muss, der Ehepartner dieser Person sein muss, wenn ich jetzt für diesen Chef arbeiten muss, wenn das dein Wille ist, Herr, und im tiefen Herzen merke ich das, ja, es ist halt jetzt so, und eigentlich willst du das, ich erkenne das, dann sag du auch zu ihm, Herr, wenn es eine Möglichkeit gibt, ändere da was. Aber oft wird er eben nichts ändern. Oft wird er nichts ändern, sondern dir die Gnade geben, mit der Situation zurechtzukommen. Aber dazu musst du die Situation bejahen. Damit du diese Gnade bekommst, musst du deine Aufgabe bejahen. Was musst du mit deiner Aufgabe machen? Bejahen. Ganz genau, du musst sie bejahen. Solange du sie nicht bejahst, wird es nichts. Du musst dich aktiv dazu entscheiden. Ja, ich bleibe bei dieser Frau oder bei diesem Mann. Jo, ich werde mich um diese Kinder kümmern. Also wenn sie noch in dem Alter sind, ja, irgendwann musst du auch mal gut sein lassen. Wenn sie dann 67 sind und du 92, dann lass er in Ruhe, es ist okay, du wirst da nichts mehr ändern. In der Bibel steht auch, ja, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen, verlassen. Also irgendwann ist da mal gut, aber ich spreche jetzt von der Zeit, wo sie klein sind. Und vielleicht trägst du dich mit dem Gedanken, ich gebe sie zur Adoption frei, ich will sie nicht mehr haben. Naja, vielleicht hat der Herr da eine andere Lösung, nämlich dich. Wenn du die Aufgabe bejahst, kriegst du eine spezielle Salbung, eine Gnade für deine Aufgabe. Und dann ist alles gut, dann ist alles gut. Die Angst Christi, die ihn dazu gebracht hat, Blut zu schwitzen, die ist verflogen. Er hat sich den Schweiß abgewischt, als er gehört hat, wie das Militär kommt, damals im Garten Gethsemane in der Nacht, ja, in dieser schwülen, heißen Nacht. Judas kommt auf ihn zu, Rabbi, Bussi links, Bussi rechts. Dann ist auch schon die Polizei da und verhaftet ihn. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin's, lass diese gehen. Und in dem Moment, in dem er sagt, ich bin's, wirft diese ganze Kohorte, die da kam, unter der Kraft Gottes zu Boden. Die stehen alle auf und denken sich, was war denn das jetzt? Es war die Gnade Gottes, es war die Kraft Gottes, die mit Jesus war. Und dann lässt er sich verhaften und lässt sich abführen. Und er ist ständig immer in Kontrolle. So viel, wie er auch leidet, als man ihn schlägt, als man ihn geißelt. Es ist nie mehr so, dass er sagt, oh mein Gott, ich bin so ängstlich, ich habe so viel Angst, ich bin so bedrückt. Das war er im Garten. Es steht dort. Er wurde sehr bestürzt und bedrückt und so. Lies es. Markus 14. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Das klingt nicht souverän. Es kann sein, dass auch du in so eine Situation hineinkommst, in der du denkst, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Dann entscheide ich und sage, ja, ich sage trotzdem ja zu dieser Aufgabe. Dann kommt der Engel aus dem Himmel, der ihn stärkte. Lukas 22, da steht es. Ein Engel Gottes stärkte ihn mit Kraft vom Himmel. Bitt Gott ruhig und sag zu ihm, Herr, erfüll mich mit aller Kraft am inwendigen Menschen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Steht in der Bibel. Erfüll mich mit aller Kraft am inwendigen Menschen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Und dann gibt der Herr dir die Souveränität. Und dann gehst du in diese schwierigen Besprechungen hinein. Dann gehst du in deine Gruppe von Kollegen, die dich nicht mögen, hinein. Und du kommst mit der Aufgabe zurecht. Es schmeckt immer noch nicht gut. Du musst immer noch einstecken. Aber denk dran, 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 6 oder wo es steht, oder 7. Es gibt einen Lohn für euer Tun. Der Herr wird dich belohnen, so wie er Jesus dafür belohnt hat. Wenn Jesus nämlich etwas Schweres von dir will, dann wird er dich auch sehr, sehr belohnen. Jesus musste ans Kreuz und hat er für den Thron Gottes bekommen, den Thron zur Rechten des Vaters. Mit dir soll es nicht anders gehen. Wenn du dich bewährst, wirst auch du vom Herrn belohnt werden. Amen. Du sagst jetzt vielleicht, oh Pastor, ich habe Jesus noch nicht in meinem Leben, aber das zum Schluss hat zu mir gesprochen. Ich möchte auch die Gnade Gottes in meinem Leben haben. Dann lad ihn ein, dann lad Jesus ein in dein Leben. Wir beten alle miteinander. Das geht ganz schnell und tut nicht weh. Und es löst so viele Probleme für dich. Und du bekommst Gnade von Gott. Sag einfach mit mir. Sag, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und gib mir Kraft für meine Aufgaben. Herr, ich empfange deine Gnade. Amen. Und jetzt geht's aufwärts. Amen.